Ich begrüße ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Es ist ein Gottesdienst mit Supplement. Wir haben Geraldine Fischer heute bei uns. Und sie spielt nicht nur jetzt so am Anfang, sondern wir sind alle eingeladen, nach dem Gottesdienst noch eine halbe Stunde sitzen zu bleiben und euch zu füllen von wunderschöner Cello-Klaviermusik aus Barock und Klassik. Genau, es ist schön, dass du da bist. Ich lade euch ein, dass wir den Gottesdienst feiern im Namen von unserem Gott. In Gott finden wir die Fülle vom Leben. In Jesus, seinem Sohn, finden wir die Liebe zum Leben. Und in der Heiligen Geistkraft ist die Kraft, überhaupt unser Leben befreit zu gestalten. Amen. Ich habe einen Text, den ich euch vorlesen zum Einsteigen. Es ist einfach so Mai, es ist Frühling und es ist so neu vieles einmal in der Natur. Der Text hat Tina Wilms geschrieben. Quelle des Lebens. Wie Wasser auf dem Weg zwischen Quelle und Mündung flüstert und wispert, säuselt und raunt, murmelt und summt. So lass mich murmeln deine Weisungen und summen deine Weisen, bis sie summen und murmeln in mir, die ihre Wurzeln strecken zu dir, du Quelle des Lebens. Grünen werden sie, singen und summen wird es in ihren Zweigen. Zu Stämmen wachsen sie, stark und fest. Lehnen können sich an sie alle, die suchen und sich sehnen nach dir. Ich lade euch ein, unser erstes Lied einzustimmen. Das Lied 443, die Strophe 1 bis 3. Gut, dass wir einander haben.
Thank you.
Ich bete. Ja, guter Gott, du bist mitten unter uns. Du bist um uns und du erfüllst uns und wir sind so ein bisschen wie deine Wohnung. Dankbar sind wir, dass wir heute die Stunde miteinander verbringen dürfen. Schenk du uns, Gott, jetzt die Ruhe und Gelassenheit, die wir brauchen, damit wir unsere Wahrnehmung auf die Nähe von dir ausrichten können. Und in deiner Nähe möchten wir wachsen, möchten wir uns wieder aufrichten und uns stärken lassen für das, was uns wieder wird begegnen. Für die Menschen um uns, ganz besonders für die, die unsicher sind, die an den Situationen leiden, die jetzt nicht gerade aus der Welt geschafft werden können und die sich einfach nach Leben sehnen. Wir bitten dich um Ohren, die lernen hören, was andere nicht getrauen auszusprechen. Das sind oft die Worte und Gefühle unter dem, was gesagt wird. Und es sind meistens Sätze und Gedanken zwischen den Zielen. Und wir bitten dich, dass wir uns immer wieder darin üben, behutsam das zu benennen, was tröstet, was erlösend ist und dass wir einen Spruch finden, der heilsam ist. Und in diesem Moment denken wir auch an all die Menschen, die heute nicht da sein können, weil es ihre Gesundheit nicht zulässt, ihre Gebrechen oder auch einfach, weil sie unterwegs sind und den Tag irgendwo in der freien Natur geniessen. Bewahr sie du und beschütze du und lass sie überall dort, wo sie sind, etwas von dir erfahren und spüren. Wir danken dir. Amen. Liebe, komm herab, ist das nächste Lied, das wir singen, das 323, die Strophe 1 bis 4.
Thank you. Vers aus dem Alten Testament, aus dem Prophet Hesekiel, Kapitel 34, Vers 11 bis 16 an. Gott sorgt selbst für seine Schafe. Ja, so spricht Gott, der Herr. Seht her, ich werde meine Schafe suchen und mich selbst um sie kümmern. Ich mache es genauso wie ein guter Hirte, wenn seine Schafe sich eines Tages zerstreuen. Ja, so werde ich mich um meine Schafe kümmern. Ich rette sie von allen Orten, an die sie zerstreut waren, an dem Tag, der voll finsterer Wolken sein wird. Ich führe sie weg von den Völkern und sammle sie aus allen Ländern. Ich bringe sie zurück in ihr eigenes Land. Ich werde sie auf den Bergen und Tälern Israels weiden, an allen Weideplätzen des Landes. Ihr Weideland wird auf den hohen Bergen Israels liegen. Ja, ich lasse sie dort auf gutem Weideland lagern. Auf den Bergen Israels finden sie eine grüne Weide. Ich weide meine Schafe und ich lasse sie lagern. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn. Verirrte suche ich und Verstreute sammle ich wieder ein. Verletzte verbinde ich und Kranke mache ich stark. Und aus dem Neuen Testament lese ich aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, Vers 15 bis 25. Als sie gegessen hatte, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Schafe zur Weide. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Dann sagte Jesus zu Petrus: Folge mir. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Es war derselbe Jünger, der beim Festmahl an der Seite von Jesus gelegen hatte. Er hatte Jesus damals gefragt: Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: Herr, was wird aus ihm? Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht das dich an? Folge du mir nach. So kam in der Gemeinde das Gerücht auf, dass dieser Jünger nicht sterben wird. Aber Jesus hatte nicht gesagt, dass er nicht sterben wird, sondern er hat gesagt: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme. Was geht das dich an? Dieser Jünger ist es, der Zeuge all dieser Ereignisse gewesen ist, die er hier aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass alles glaubwürdig ist, was er bezeugt. Und noch Schlusswort zum gesamten Buch vom Johannesevangelium heißt es da: Jesus aber hat noch viel mehr Taten vollbracht. Wenn alles einzeln aufgeschrieben werden sollte, so denke ich, diese Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten. Das dürfen wir Christine hören.
Ich weiß nicht, was euch so beim Losen vom Johannestext so gerade als erstes aufgefallen ist. Als ich ihn so das erste Mal durchgelesen habe, ist mir etwas ins Auge gestochen. Und zwar die Äußerung: Was geht dich das an? Ehrlich gesagt, wahnsinnig nett finde ich die Antwort von Jesus nicht. Die Frage von Petrus oder die Stellung von dem Lieblingsjünger kommentiert Jesus knallhart mit: Was geht dir das an? Also wenn mir das jemand sagt, dann okay. Freundlichkeit oder gar Liebenswürdigkeit klingt einfach anders. Und die Äußerung ist mir eingefahren. Und wenn man so das Kapitel durchliest, wird der Petrus vom Johannes mehrfach so ein bisschen als der Loser dargestellt. Der Petrus merkt nicht, dass Jesus am Ufer ist und dass er es ist, der ihn errotet, das Netz auf der rechten Seite vom Boot auszuwerfen. Und der gute Petrus stürzt sich dann ins Wasser, wo ihm das gesagt wird. Dann braucht er scheinbar dreimal die Frage von Jesus, ob er Petrus ihn wirklich gern hat. Dreimal die gleiche Frage und dreimal sie ein bisschen schürs: Ja, du weißt doch, dass ich dich gern habe. Petrus, ist das nicht der Fels? Hat ihn nicht Jesus als Fels, als ersten Jünger in seine Nachfolge geholt? Aber gerade hier geht ein bisschen das Bild ab von dem, was so in Fettnäpfchen trampt. Nicht sieht und auch nicht so erkennen kann. Und dann gibt es in diesem Text noch die Konkurrenzsituation mit dem Lieblingsjünger, der sich da an die Brust von Jesus geworfen hat, der den Anlass von einem Gerücht unter den Jüngern sogar gegeben hat, weil behauptet wird, er werde nicht sterben. Man hat gar nicht fertig gelöst, um was es geht. Und als ob das nicht genug wäre, liefert er noch der Johannes den geheimnisvoll formulierten Schluss, mit dem wir nicht so genau wissen, was wir anfangen können. Die Welt könnte diese ganzen Schriften gar nicht alle fassen. Möchte er uns etwas vorenthalten? Was weiß er da noch? Will er uns etwas verheimlichen? Wenn das in einer Zeitung, in einem Bericht steht, würden wir auch finden, okay, was ist das für ein Journalist? Das sind so die ersten Momente. Und dann, wie wir wissen, der Johannes schreibt sein Evangelium, als er etwa 90 Jahre alt ist. Er war also zu Lebzeiten von Jesu etwa 17 bis 19 gewesen. Und jetzt in seiner Erinnerung schreibt er nicht nur das auf, was er erlebt hat mit Jesus, und die ganzen Geschichten und die Sachen, die gelaufen sind, sondern da kommen die ganzen menschlichen Sachen noch führen, die ganzen Emotionen, die ganzen Vorlieben, auch die Eifersucht, dass sich behaupten wollen und sich vor andere stellen. Und das ist so eine Ebene von diesem Text. Wir lesen von zwei Männern, von Petrus und Johannes, die so vieles wie wir ähnlich haben. Ihnen gelingt nicht alles. Auch sie stehen sich und anderen manchmal im Weg. Und sie sind in gewissen Sachen bis an ihr Lebensende scheinbar nicht gescheitert. Und sie sind sichtbar, die Schwächen und Unvollkommenheiten. Es gibt kein Verstecken. Und das ist gut so. So schmerzhaft, dass es auch mag sein, aber so ist einfach die Lebensrealität von Menschen, von mir und dir. Und es darf sichtbar sein. Der Petrus, der erste Jünger, und der Johannes, der Lieblingsjünger, beide gehen noch einige Entwicklungsschritte weiter. Der Petrus wird zum Fels. Dann, wo er in Jerusalem die erste Gemeinde gründet, sie leitet und sie frei zum Leben als Nachfolger bekennt. Wo aufsteht und im ganzen Geschehen rund um die Entrückung von Jesus redet. Dazu möchte ich euch schnell etwas vorlesen. In Apostelgeschichte 2, Vers 14, als dann Petrus zusammen mit den 11 anderen auftrat, erhob er seine Stimme und redete zu ihnen frei heraus. Meine jüdischen Landsleute und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen, schenkt meinen Worten Gehör. Diese hier sind doch nicht betrunken, wie ihr annehmt. Es ist ja erst die dritte Stunde am Tag. Es handelt sich vielmehr darum, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Sein wird's in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich von meiner Geistkraft ausgießen auf alle Welt. Petrus, der Fels. Johannes, der Liebling, wird dann später mit dem Petrus zusammen, gemeinsam Menschen heilen und sie in die Nachfolge holen. Und beide werden vom hohen Priester aufgrund von ihrer Haltung bedroht. Der Rahmen von diesem Text ist aber ein Gespräch, das Jesus führt. Und das ist das letzte Gespräch im Epilog vom Johannesevangelium. Und Jesus wendet sich hier um Petrus zu und wird ihn mit einer einfachen, mit einer klaren und total gültigen Botschaft erreichen. Und das ist die nächste Ebene von diesem Text, die uns in die Tiefe von der Beziehung von Jesus und Petrus führt. Und das Gespräch ist jetzt allererst einmal seelsorgerlich. Jesus redet mit dem Petrus nicht über den Verrat im Hof vom hohenpriesterlichen Haus. Er streicht dem Petrus das Versagen nicht wie aufs Butterbrot. Er wärmt die Szene weder auf, noch tut er sie kommentieren. Aber er setzt sie voraus. Das merken wir an der Zahl von seinen «Hast du mich lieb?» Fragen. Und ganz versteckt verkleidet Jesus drin seine Botschaft, ich habe dir vergeben. Auch wenn der Petrus verroten hat, sich mit den anderen Jüngern aus Angst vor Übergriffen der Schergen verkrochen hat, Jesus streckt ihm hier die Hand hin, auch dir ist vergeben. Genauso wie der Frau, die meine Füße mit ihren Tränen und mit dem Salböl massiert hat. Genauso wie dem gelähmten Mensch, dem blinden Mensch, den vielen Männern und Frauen, die sich mir anvertraut haben. Und überall geht es um die Liebe zeigen, um Liebe erwidern. Und das ist so vielfältig. Und sie kennt so unterschiedliche Formen und keine ist die einzig richtig. Und immer gibt es neue Gelegenheiten, dieser Liebe Ausdruck zu geben. Und Petrus wird das genauso gespürt haben, wie wir das auch wissen. Es gibt auch die Momente, wo wir es wie verpassen, wo wir die Liebe mit den richtigen Gesten oder dem richtigen passenden Wort nicht bekunden können. Auch das kann passieren. Und es gibt immer wieder eine neue Chance. Der Petrus wird hier von Jesus dreimal gefragt. Und wenn wir diese drei Fragen ein bisschen verfolgen, nimmt er seine Erwartungen wie von Mal zu Mal ein bisschen zurück. In der ersten Frage heisst es noch, liebst du mich mehr als die anderen? In der dritten Frage heisst es einfach, liebst du mich? Und das ist der Moment, wo der Petrus traurig wird. Die drei Mal, das ist wie eine Rekapitulation von der Szene beim Feuer und der Magd. Und der Petrus hat es wahrscheinlich erschüttert in diesem Moment. Die schwärzeste Stunde von seinem Leben führt Jesus ihm auf diese Weise, aber auf seine Weise eben vor Augen. Und seine Weise ist einfach vergebend, heilend, seelsorgend. Petrus hat die Chance bekommen, Ja zu sagen. Ja, ich habe dich gern. Und das dreimal. Und das Herz ist ihm aufgegangen. Es ist in ihm etwas gelöst. Und in das offene Herz legt Jesus jetzt seine Berufung. Er spricht jetzt die schönste Aufgabe aus, die eine Nachfolgerin, ein Nachfolger überhaupt wahrscheinlich bekommen kann. Weid meine Lämmer, hiet meine Schafe, schau zu ihnen, lass sie wachsen und gedeihen, lass sie an Wasserbach sich stärken, führ sie auf saftige Weiden, befreit Dornen aus ihrem Kleid, bewahr sie vor dem Abgrund, unterstütze sie auf der Suche nach dem Weg, begleite sie durch ihre Lebenszeiten, lass sie ihnen an nichts mangeln, an Zuwendung nicht, an Ermutigung nicht, an Fürsorge nicht, auch an Vorsorge nicht. Und denk daran, du bleibst nicht ewig jung. Du musst sie in dein Wissen und Können einführen. Du musst sie befeigen und du musst sie auch berufen. Und es scheint in diesem ganzen Ablauf wie klar, wenn man Hirt oder Hirtin ist, ist es mega wichtig, dass man so mit dem Auftraggeber verbunden bleibt. Die Hirtin kann sich Hilfe holen, bevor der Herde etwas zustößt. Der Hirt sucht droht, wenn er merkt, dass seine Schafe von irgendetwas bedroht werden. Heute geht das mit diversen modernen Hilfsmitteln. GPS können verlorene Schafe herausfinden, wo sie sind. Mit Handy ist man schnell verbunden. Drohnen werden eingesetzt, um auch Schafe wieder zu finden. Manchmal kommen Herdenhunde in Einsatz. Und obwohl gewisse Hundekennerinnen bemerken, dass die Herdenhunde ja nur ihr Futter bewachen, tun sie doch irgendwie einen Job, der Sinn macht. Weid meine Lämmer, hiet meine Schafe. Nach der Seelsorge, nach dem Aufräumen mit der Vergangenheit kommt der Blick in die Zukunft. Und Jesus öffnet sie im Petrus. Er vertraut ihm seine Gemeinde an. Er vertraut ihm Menschen an und traut ihm zu, dass er sich um das geistliche Wachstum von dieser neuen Art von Gemeinschaft wird kümmern. Die mal ein bisschen zurückschauen. Der Simon, der Fischer. Selmal vor etwa 3 Jahren war wahrscheinlich eher so der unscheinbare Rohdiamant. Und er bekommt heute diesen Auftrag. Du hieten, lass weiden, du Leben ermöglichen, Gemeinschaft und Glauben. Seelsorge, ein gegenseitiges Ja, trotz allem und jetzt erst recht und dann die Berufung. Und das alles passiert nicht in einem Atemzug, nicht von heute auf morgen, auch nicht vom Freitag auf den Sonntag. Und in den meisten Fällen langt auch nicht ein einziges Gespräch nach dem Essen oder am See. Erst nach einer Entwicklungszeit schimmert der Edelstein durch die rauen, grauen Steinschichten. Der Simon der Fischer, so wie er war, er hat 3 starke Eigenschaften mitgebracht und alle sind nützlich geworden. Alle hat er dann in seiner Tätigkeit einsetzen können. Er war wissbegierig. Er hat Initiativen ergriffen und war engagiert. Und es war mega spannend, als ich das entdeckt habe. Der Petrus war meistens der Erste, der von Jesus eine Erklärung wollte. Ob von einem Gleichnis, bei Predigten, oder im Zusammenleben mit den Jüngern. Er ergreift wie keine andere die Initiative, wenn Jesus den Jüngern Fragen stellt. Er ist der Wortführer. Petrus verteidigt Jesus bei der Festnahme im Garten Gethsemane. Er schmeißt sich eben, wie schon gesagt, am See ins Wasser, um als Erster bei Jesus zu sein. Und Petrus zeigt Engagement. Er ist immer mit dabei. Auch bei den Spezialaufträgen, wo Jesus allerdings nur eine Auswahl für den Jünger mitgenommen hat. Und der Petrus war der Einzige, der es in den Hof des hohen Priesters noch geschafft hat. Die anderen sind schon dann davon gelaufen. Aber die Eigenschaften allein hat der Fischer Simon nicht zum Petrus werden. Jesus hat ihm noch ein paar entscheidende Sachen gelehrt unterwegs. Er hat ihm immer wieder einmal den Spiegel vorgehalten. Er hat ihn ab und zu in seinem Eifrau unterbrochen. Zum Beispiel dort, wo sich der Petrus zu Jesus bekennt hat und dafür auch gelobt worden ist. Jesus hat ihm sogar den Schlüssel zu Gottes Welt versprochen. Und dann hat Petrus Jesus vom Leidensweg abhalten. In gut gemeinter Absicht hat er gesagt, nein, das ist nicht dein Weg. Und Jesus sagt dann zu ihm, geh weg von mir, Satan, du willst mich zur Untreue verleiten, denn du hast nicht Göttliches im Sinn, sondern Menschliches. Petrus hat müssen lernen, seinen Impuls, so die Ersten zu kontrollieren, ihnen nicht nachzugeben und ihnen einen Schritt zurückzumachen, weg von sich, dafür hin zu Gott. Und Petrus hat auch diese Beherrschung lernen. Als er das Ohr von Malchus bei Jesus seiner Verhaftung abgeschlagen hat, hat ihn Jesus zurechtgewiesen. Er soll seine eigenen Pläne nicht verwirklichen, sondern auf Gott vertrauen, um das Richtige zu tun. Und Petrus hat im besagten Hof vom hohen Priester eine tiefe Demut lernen. Er hat sich dort von einem Selbstbild verabschieden, das er so mit sich getragen hat. Er ist nicht der Top-Superjünger. Nein, er ist fehlbar, worden wie jeder Mensch. Und er ist absolut angewiesen auf die Vergebung von Jesus. Er hat gemerkt, es macht keinen grossen Sinn, Grosses zu versprechen. Im Ernstfall ist es vielleicht nicht einzuhalten. Und der Petrus hat Hingabe gelernt, bei der Fußwäschung, bei der er wieder einmal als Erster seinen Kommentar abgegeben hat, holt ihn Jesus aus seiner Ego-Ecke. Alle, auch du darfst dich bedienen. Auch du gehörst zu mir. Und um das geht es auch in Zukunft. Apostel und Gesandte, Mensch und Gott, sie sind auf der gleichen Ebene. Und Petrus hat Mut gelernt. Er braucht den Bekennermut in Konfliktsituationen später denn zwischen Gemeindeleuten und bei vielen Verhören vor der Polizei. Und dieser Mut ist ihm jetzt in diesem Text heute zugesprochen worden. In diesem Auftrag, Menschen zu feiern. Und diesen Mut wird er immer wieder wie neu müssen, natürlich entdecken. Wie das mit der Liebe, die sich auch immer wieder wandelt und immer wieder neue Ausdrucksformen braucht. Er ist mir ans Herz gewachsen, der Petrus. Dem, der anfänglich vieles, vielleicht etwas langsam gegangen ist. Der gespriert hat und wieder gestolpert ist. Der voller Mut losgezogen ist und wieder tiefe Enttäuschung hat müssen erleben. Er war Kollege und Konkurrent. Und bei Jesus macht das alles nicht irgendjemand überflüssig. Im Gegenteil, es ist erwünscht. Sogar hoch erwünscht. Weit meine Schof, hielt meine Härte. Und das ist der Hauskreis, das ist die Gemeinde, das ist die Jungschar, das ist das Kochteam, das ist das Gebetstreff. Und da könnte man noch ganz viel aufzählen. Du bist erwünscht. Nicht nur der Erste oder der Liebste, jeden und jede. Trotz der Fehler, die passieren werden. Trotz dem Unrecht, das ich nicht aufhalten kann. Aber erst recht, weil es einfach zum Menschsein gehört. Du bist erwünscht mit allem. Und das ist eine Chance. Und die vergeht im Fall nicht so eine Leistungsgesellschaft. Auch kein explizites Menschenrecht. Auch nicht irgendein Staat. Die Lebensmöglichkeit, diese Chance, spricht einem Jesus zu. Mir und dir. Und um den Tod zu ihm nicht zu verlieren, tut er einem immer wieder zu einem Gespräch einladen. Am See, wie beim Petrus. Unterwegs, wie wir alle sind. Und bei sich selber einfach. Und in diesem Gespräch geht es dann immer wieder mal zum Aufräumen und Vergeben. Und zum in die Fortsetzung von seiner Geschichte mit uns, mit mir zusammen wieder wie neu aufzustehen. Damit wir mit unserer Arbeit, mit unserem Engagement können dazu beitragen, dass Leben gelingt. Amen.